Jetzt mal ganz friedlich.
Der Podcast über internationale Friedensarbeit. Wir sind Sebastian Nieser
und Jule Koch und wir sprechen mit Kolleginnen und Kollegen, die keine Konflikte scheuen.
Von Bolivien bis in den Irak,
von Ruanda bis in die Ukraine,
von den Philippinen bis nach Guatemala. Okay, dann hallo, schönen guten Tag.
Herzlich willkommen zum Podcast.
Jetzt mal ganz friedlich.
Dem Podcast über internationale Friedensarbeit mit
Sebas
und Jule.
Jule, hier in Guatemala arbeiten wir ja größtenteils zu Menschenrechtsverbrechen, die schon einige Zeit her sind.
Ne? Ja, meistens über 30 Jahre während des Genozids hier.
Einige Leute, die unseren Podcast schon hören, erinnern sich, Jule arbeitet mit Theaterarbeit, dieses Thema.
Und Sebastian arbeitet für die Menschenrechtsombudsbehörde.
Genau.
Ombudsbehörde für Menschenrechte.
Ja.
Und heute sind wir im Gespräch mit zwei Kollegen, Kolleginnen in den palästinensischen Autonomiegebieten, also einem Ort, wo der Konflikt noch nicht so lange her ist, sondern noch andauert und mal heftiger, mal weniger heftig. Youssef Manasra und Nancy Abd El Wahab. Herzlich willkommen, ihr beiden.
Hallo.
Hallo.
Hi.
Wir haben gerade schon gesagt, ihr beiden, ihr lebt in Ramallah und arbeitet in den palästinensischen Autonomiegebieten, mitten im israelisch-palästinensischen Konflikt. Was kann man denn da als ziviler Friedensdienst und in der Friedensarbeit tun? Worauf konzentriert sich eure Arbeit?
Fangen wir mit Youssef an.
Die Arbeit, was wir hier tun, so ziviler Friedensdienst in Palästina oder in Autonomiegebiete, fokussiert sich halt auf die Arbeit im Westjordanland, Gaza-Streifen, aber Ost-Jerusalem. Und mit Fokus auf die marginalized areas, sowie die C-Zonen. Das muss noch erklärt werden, glaube ich.
Und ja, dann erklär es doch mal gerade, wenn du es schon erwähnst.
Genau, und die Hotspots, sowie die Flüchtlingslager hier im Westjordanland, aber auch in Ost-Jerusalem und Gaza-Streifen. Und C-Gebieten, das ist so ein kleiner Teil von der Geschichte Palästinas oder der Situation gerade. Also es gibt hier in den palästinensischen Gebieten, naja, im Westjordanland, die A- und die B- und die C-Gebieten. A-Gebieten, wo halt die palästinensische Autonomiebehörde halt die volle Kontrolle hat. B-Gebieten, Kooperation, also administrativ palästinensisch, security-mäßig israelisch. Und die C-Gebieten, wo halt auch Palästinenser leben. Nun, die C-Gebieten liegen unter israelischer Kontrolle. Also administrativ, aber auch security-mäßig.
Okay, das heißt, ihr arbeitet vor allen Dingen in den Flüchtlingscamps und in den C-Gebieten, was ihr gerade erklärt habt. Und was macht ihr da? Worauf konzentriert sich inhaltlich die Arbeit?
Ja, unser Ziel ist eigentlich psychosocial support für die Menschengruppen, die am meisten betroffen sind, auch die Schwächsten eigentlich der Gesellschaft, also in den Flüchtlingscamps sehr häufig, gerade Kinder, Jugendliche und Frauen. Und wir versuchen alternative Formen zu finden und damit zu arbeiten. Das heißt, wir machen sehr viel Sport, wir machen sehr viel Kunst und in dem Bereich, weil ja, auch gerade natürlich auch Bewegungsfreiraum fehlt hier auch sehr stark, weil es ja doch relativ überfüllt ist. Gerade die Flüchtlingscamps und dadurch halt auch Möglichkeiten entstehen, vielleicht auch so ein bisschen den Druck und Stress wegzunehmen.
Wenn ich mir jetzt normalerweise ein Flüchtlingscamp vorstellen würde, ja, dann poppt bei mir so ein bisschen dieses Bild auf, weiß nicht, Zeltstadt. So ein bisschen, was ich aus der Geschichte kenne, ist es ja in den palästinensischen Gebieten ein bisschen anders, oder? Es sind jetzt schon andere Strukturen. Wie kann ich mir das vorstellen, bildlich?
Ja, also damals gab es Zelte, ganz am Anfang. Und danach kam die UNO, die UNRWA, die hat für die Palästinenser.
Damals? Ist wann? Welche?
Naja, nach dem Krieg, glaube ich, 1948.
48.
Also nach dem Krieg, 67. Genau, und da gab es erstmal die Zelte und danach die Shelters halt für die Flüchtlinge. Und heutzutage sieht das wie, ich würde nicht sagen wie die Slums in Südamerika, aus, aber halt wie kleine Dörfer. Nun sehr eng leben die Leute nebeneinander. Kennt ihr wahrscheinlich die kleinen Sackgassen hier, wo halt nur ein Mensch da reinpasst oder zwei Menschen vielleicht. Schlechte Lebensbedingungen, keine Privatsphäre, Arbeitslosigkeit und andere Probleme, die dadurch halt entstehen. Und ein Problem ist halt die Gewaltausbrüche sozusagen. Genau, und das ist halt ein Topic, wo wir halt dran arbeiten. Naja, die Kollegin meinte, psychosocial Support.
Psychosoziale Betreuung, ne? Wäre das?
Psychosoziale Betreuung halt, das machen wir in Kooperation mit unseren Partnerorganisationen, die vor Ort arbeiten. Und es geht halt darum, die Defragmentierung der Gesellschaft, weil ihr wisst wahrscheinlich, dass die palästinensische Gesellschaft sehr defragmentiert. Da haben wir die Gazastreifen, Westjordanland, 48er Palästinenser, also die arabische oder die palästinensische Israelis, haben die Ostjerusalemer, wir haben ein Dorf, wir haben eine Stadt, wir haben ein Flüchtlingslager und an die Defragmentierung halt arbeiten wir noch. Und wie gesagt, halt die Gewaltsreduktion und Peace Education und all die Angebote oder die Themen, wo wir halt mit unserem Partner arbeiten, zusammen.
Das heißt, psychosoziale Unterstützung heißt sowohl für Einzelne, um deren Lebenssituation oder Gefühl zu verbessern, aber eben vor allen Dingen auch für den Zusammenhalt der Gesellschaft, der schwierig ist unter diesen Bedingungen. Und macht's nochmal konkret, was ist denn dein Thema, Josef, zum Beispiel? Was genau machst du in dem Bereich psychosoziale Unterstützung?
Also mein Projekt heißt Psychosocial Support und Raising Awareness oder Aufklärung über die Suchterkrankung. Weil Suchterkrankung und Drogenabhängigkeit ist halt auch ein Problem, die durch die schlechte Lebensbedingungen und die Leute halt dort haben, im Hotspot, also wie Gewalt drauf werden oder drogenabhängig zu werden oder kriminell oder halt, das sind halt Probleme, die im Normalfall halt entstehen, wenn man halt so eine Lebenssituation hat. Und wie gesagt, PSS plus Aufklärung über die Suchterkrankung und das mache ich dann mit meinen Partnerorganisationen zusammen. Und ich werde mal sagen, Präventionsarbeit. Es ist keine Rehabilitation, aber halt Prävention. An die Schulen, Families, Mütter, aber auch die Community Centers, halt, an den Orten, wo wir halt arbeiten. Dazu versuche ich halt immer wieder halt Sozialarbeiter zusammenzubringen und hier und da einen Kurs halt anzubieten und so aufklärend über die Suchterkrankungen, weil die Leute, also Sozialarbeiter, sie haben mit der Target Groups oder die Leute, die halt direkt arbeiten, und zwar Jugendliche, Familien, direkt was zu haben. Und durch ihre Arbeit mit denen oder die Unterstützung, die sie halt anbieten, können sie auch das Thema Drogenabhängigkeit oder Gewaltsreduktion halt ansprechen und gut dabei sein oder besser halt dran zu arbeiten. Weil
sie den direkten Kontakt haben.
Ganz genau. Aber zu dem Zeit, aber auch, ich bin halt immer wieder unterwegs und an der Schule und mache Workshop selber.
Das ist dann hauptsächlich Aufklärungsarbeit?
Aufklärungsarbeit und Prävention, genau. Mhm. Ja, und halt das andere Teil ist Psychosocial Support, was unsere Partnerorganisationen halt machen. Und dabei sind wir, wie wir halt wissen, wir machen Technical Support, wie man das auch nennen mag.
Was heißt das? Technical Support?
Technical Support, so beratend unterwegs zu werden, aber jeder macht das auf seine eigene, eigene Weise halt. Ne? Und ich mache das mit denen zusammen oder halt allein. Und ich versuche halt dabei auf das Thema Nachhaltigkeit zu achten.
Das heißt,
dass es halt, was wir hier machen oder was ich hier anbiete, dass es halt bleibt. Vielleicht gehe ich ja morgen wieder nach Deutschland oder nach
oder wo Guatemala, du hier halt hingerufen wirst. Ne? Guatemala wird auch vielleicht demnächst wieder Platz frei.
Genau, deshalb müssen wir schauen, dass wir halt nicht nur sozusagen so einen Workshop machen oder ein Training anbieten und danach ist vorbei, sondern halt Follow-up, dass es halt weitergeht, dass man irgendwie mit einem Booklet oder Guideline rauskommt, dass es halt, dass da irgendwas bleibt.
Ja, und auch, was du beschreibst, die Arbeit mit den Sozialarbeitern vor Ort.
Genau.
Multiplikatoren das halt ausbilden, dass die dann mit den mit dem Wissen und den Methoden weiterarbeiten können. Das ist ja Nachhaltigkeit eigentlich.
Ganz genau, ganz genau.
Und nochmal ganz kurz, also wenn du jetzt zum Beispiel an die Schule gehst, wie kann ich mir das vorstellen? Also da sitzen jetzt, weiß ich nicht, wie viel sitzen in einer Klasse, wie alt sind die und was sagst du denen?
Ja, also es geht hauptsächlich nicht nur um Drogenthematik, sondern Präventionsarbeit, wie gesagt. Also manchmal machen wir halt, also ich mit der Sozialarbeiterin oder Sozialarbeiter aus der Partnerorganisation, also ein kleines Präventionsworkshop an der Schule. So und es geht um Gewalt oder zum Beispiel Internetmissbrauch oder auch andere Themen, Probleme in der Familie oder Rauchen zum Beispiel. Das ist halt auch ein Thema, so bei den Jugendlichen hier. Und ja, man kann sich das vorstellen, die Unruhe-Schulen, sagen wir mal, da sitzen 40 oder 50 Kinder in einer Klasse. Okay. Und es ist schon schwierig.
Halt. Ja. Ja.
Das ist halt, ja, wie gesagt, Flüchtlingslagern, weniger als ein Quadratkilometer, wo halt über 30.000 Leute halt nebeneinander leben. Und da sind 2 oder 3 Schulen nur für die Mädchens, aber auch für die Jungs.
Wie machst du das denn so mit? Mit Rollenspielen oder weiß ich nicht, wie kann ich mir das mythologisch vorstellen?
Also, genau, wenn man einfach dort steht und irgendwas halt erzählt, dann wird es schnell langweilig und, genau. Und deshalb muss man halt schauen, dass man es halt ein bisschen interaktiv macht. Die Kolleginnen und Kollegen aus der Partnerorganisation, die haben super viele Erfahrungen, was das angeht, wie man Sachen vorträgt. Die kennen halt die Kinder sehr gut und die werden halt jeden Tag von den Kids halt gesehen. Und deshalb, das macht es einfach leichter. Einfach. Wenn wir irgendwo dahin latschen und sagen, hier zu dem Lehrer oder Lehrerin oder halt die Managerin von der Schule, sagen, hier, wir haben ein Programm hier und wir wollen das halt durchführen. Manchmal dauert es, bis wir halt die Approval bekommen, also vom ganzen
Genehmigung.
Also nicht GZ-mäßig, sondern wenn es um die UNRWA geht, UNO-Schule oder halt normale palästinensische Schule. Manchmal dauert es mit dem Approval, aber dann geht es halt. Weil ja, die Partnerorganisationen sind schon bekannt in den Orten, wo die halt unterwegs sind. Ja, ja.
Okay.
Werdet ihr auch manchmal aktiv angefragt von den Schulen?
Ja, ich kann von meiner Partnerorganisation in Nablus erzählen, dass wir ständig von den 4 Schulen halt immer gefragt werden nach, hier kommt immer wieder vorbei, wir haben das und das und das, das muss halt an der Schule besprochen werden und die Workshop wollen wir halt, dass ihr das macht. Aber die Kapazitäten, das müssen wir halt achten und schauen, wie wir das alles schaffen. Aber die Nachfrage ist schon groß.
Und das ist ja auch das beste Zeugnis für eure Arbeit, wenn die euch wieder einladen.
Ganz genau. M und I. Genau.
Was ist M und I, bitte?
Was ist
Monitoring
and Evaluation. Monitoring and Evaluation.
Und immer diese Abkürzungen, die machen mich wahnsinnig.
Cool.
Okay. Nancy.
Du hattest ja auch erzählt, Sport, ne? Ist irgendwie so eine Komponente, die schwierig ist. Ja? Wenn ich jetzt so höre, so die beengten Verhältnisse, was für Sport oder was für Aktivitäten macht ihr?
Sebastian, wir wissen ja noch gar nicht, was ihr arbeitet.
Okay.
So fragt uns mal fragen, was du eigentlich machst.
Was ich mache, ich bin, wir haben halt 2 verschiedene Arten von Arbeit bei uns oder wie die aufgeteilt ist. Wir haben einmal wir nennen es die Crosscutter. Von uns Leute vom Team, die mit allen unseren Partnerorganisationen arbeiten, die halt themenschwerpunktmäßig zu den Partnern gehen.
So wie Josef.
Dann haben wir genau. Und dann gibt es halt die Entwicklungshelfer wie mich, die sitzen halt in einer Partnerorganisation und sind halt beratend für die eine Partnerorganisation da. Ich bin gerade so ein bisschen in einem, wie nennt sich das auf Deutsch?
Transformationsprozess. In einem Wechsel.
Transformationsprozess zu einem neuen Partner, und zwar ist das die palästinensische Zirkusschule. die hier sehr stark Friedensarbeit macht auch, also Peace Education, also Friedensentwicklung halt auch für die Kinder, die sehr stark im sozialen Zirkus engagiert sind. Die gehen halt auch gerade in die Flüchtlingscamps, in die Hotspots und gehen halt rein, unterrichten Kinder, geben ihnen die Möglichkeit, sich zu bewegen. Aber nicht nur das, sondern gerade auch mit Kunst wie Akrobatik geht ja auch sehr häufig ein, dass die Kinder halt ein Selbstwertgefühl bekommen wieder, Selbstvertrauen zu sich selber bekommen, etwas erreichen, weil sie lernen ihr ganzes Leben, sie sind nichts wert, sie können nichts. Und das sind so Erfolgserlebnisse, die man Kindern halt geben kann, diese Art von, sagen wir mal, Sport, Kunst, Aktivitäten. Und da sind die wirklich sehr aktiv in der ganzen Westjordanland oder, wie gesagt, palästinensische Autonomiegebiete. Und wir versuchen jetzt auch ein bisschen was hinzubekommen mit Gaza, weil in Gaza gibt es auch tatsächlich zwei Splittergruppen, die auch Zirkus als Methode wirklich anwenden.
Ich habe total Lust, ich meine, ich arbeite ja hier mit Theater und wenn du jetzt von der Zirkusschule erzählst, habe ich total Lust mitzumachen. Bist du Zirkuspädagogin oder was genau machst du dabei?
Nein, ich bin keine Zirkuspädagogin. Ich bin vom Berufsbild Sozialpädagogin und Mediatorin. Habe aber sehr viele Jahre in Ägypten im Sinai gelebt und in einem kleinen Ort, der Dahab heißt. Und dort gibt es sehr viele kreative Menschen. Und wir haben damals eine Zirkusschule gegründet für unsere Kinder, weil auch da gab es halt sehr viele verschiedene Leute, die halt sehr schwer zusammenkamen. Die Ausländer, die Ägypter und auch die Beduinen, gerade die Beduinen sind auch sehr ausgegliedert. Und wir haben halt eine Zirkusschule gegründet und haben mit den Kindern über das Jahr gearbeitet und dann immer zu Weihnachten gab es immer 4 Vorstellungen. Und da habe ich halt sehr viel Erfahrung sammeln können, was Zirkus auch wirklich bei Kindern bewirken kann.
Und was kann es bewirken?
Wie gesagt, also sie gewinnen einfach wesentlich mehr Selbstvertrauen, sie sind sich selbstsicherer. Aber es geht auch um Sachen wie Vertrauen schaffen untereinander, auch Vertrauen auf andere Menschen, weil man ist gerade in Akrobatik natürlich auch auf andere Menschen angewiesen, dass die auch zu einem bestimmten Zeitpunkt bestimmte Dinge tun, wenn man sich halt nicht verletzt.
Dann steht die Pyramide nicht so gut.
Ja, genau. Aber auch simple Dinge wie Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit, das sind ja so grundlegende Dinge, die gerade häufig die Kinder, die aus solchen sozialen Brennpunkten kommen, eigentlich gar nicht haben. Ja? Ein Verantwortungsgefühl für eine Gruppe zu entwickeln, in der man drin ist, die voneinander abhängig ist. Also all diese grundsätzlichen Dinge eigentlich, die noch dazukommen, ne? Neben der ganzen Akrobatik.
Wer kann da mitmachen?
Alle.
Alle. Also kommt jeder vorbei und sagt hier, interessant.
Wir gehen auch einmal selber, der Zirkus selber, wir haben ein riesengroßes Zirkuszelt, das ist ganz toll. Das ist nördlich von Ramallah in Dirzeit, wo auch die Zirkusschule ist. Da können aber natürlich nicht die ganzen Kinder hinkommen durch die Situation, die hier herrscht. Das heißt, es sind ja Checkpoints überall, wenn die in den Zielgebieten sind oder wenn sie irgendwie im Norden des Landes sind oder auch Jerusalem. Das heißt, wir versuchen auch hier sustainable zu sein. Das heißt, mehr Trainer zu schaffen, die auch aus den Gebieten kommen. Und da hilft es natürlich nicht, nur einen Trainer auszubilden und sagen, so jongliert man, sondern es geht auch darum, was natürlich wichtig ist, sondern auch es geht darum, was passiert, wie kann ich mit den Kindern kommunizieren, wie lernen sie vernünftig zu kommunizieren miteinander, wie kann ich ihnen das beibringen, was passiert mit Konflikten, wie gehe ich mit Konflikten um, wie bringe ich ihnen bei, mit Konflikten umzugehen. Weil was Yusuf schon gesagt hat, Gewalt ist halt hier immer die Lösung. Das heißt, man versucht natürlich dann auch alternative Wege zu finden, den Kindern halt auch das beizubringen oder den Jugendlichen.
Dass es noch was anderes gibt, außer Gewalt als Lösung.
Genau, ja. Und das heißt, man geht auch in die Flüchtlingscamps und versucht dort Trainer auszubilden, die halt dann in der Lage sind, kontinuierlich vielleicht wöchentlich Trainings zu machen für die Kinder. Und alle 2 Jahre gibt es ein großes Zirkusfestival, was dann auch über die ganze Westbank performt. Da kommen auch sehr viele internationale Künstler noch dazu, die dann auch also als wirklich zum Volontieren herkommen und auch noch Workshops für die Kinder geben. Und das heißt United in Freedom.
Das ist der Name von dem Zirkusfestival?
Genau, ja. Das findet alle 2 Jahre statt. Und das findet diesen Herbst wieder statt, im September. Also da solltet ihr mal hinschauen, ob ihr da Informationen zu findet, mal im Internet. Da wird einiges, denke ich mir, passieren, auch Videos und. Es kommen sehr viele tolle internationale Künstler auf dieses Festival auch.
Das klingt spannend. Du hast es gerade schon angedeutet, nicht alle Kinder können zu euch, zum Standort von eurem Zirkus und zu dem großen Zelt kommen, weil es Checkpoints gibt. Wie ist es denn insgesamt für euch auch konkret mit eurer Arbeit? Wie beeinflusst denn der Konflikt, der andauernde, eure tägliche Arbeit?
Also ich bin damit aufgewachsen, deshalb sollte meine Kollegin die Frage beantworten.
Das ist gut, schon mal den Ball rübergespielt. Ja, Nancy.
Ich habe auch eine andere Perspektive dazu, vielleicht unsere anderen deutschen Kollegen, weil ich halt knapp 30 Jahre im Sinai gelebt habe, wo wir auch Checkpoints an jedem Ort haben. Also ich bin es auch gewöhnt, mit Checkpoints zu leben. Aber ich kann einfach ein Beispiel geben. Neulich wollten wir mal von Ramallah nach Jerusalem fahren, was ja eigentlich 15 bis 28 Kilometer, je nachdem, wo man hingehen will, weil die Städte gehen ja wirklich ineinander über. Wir wollten halt hinfahren, weil eine Freundin zu Besuch da war. Und dann sind wir eigentlich zu dem Checkpoint gefahren. Es gibt eigentlich zwei große Checkpoints, einer nördlich von Ramallah und einer südlich. Wir sind halt zu dem nördlichen Checkpoint gefahren, weil der südliche immer komplett dicht ist, weil da natürlich alle rausfahren. Dann standen wir, sagen so eine Dreiviertelstunde in der Schlange und wirklich zwei Autos vor uns wurde der Checkpoint einfach dicht gemacht. Und wir so, oh nee. Sagt, okay, wir fahren irgendwie jetzt irgendwie nördlich weiter raus und gucken, dass wir auf die Hauptstraße kommen, die nach Jerusalem führt. Dann war die aber auch dicht, weil da war, glaube ich, wieder, gab es Clashes an der Straße, wo dann wieder Steine geschmissen wurden. Dann wurde die ganze Gegend wieder dicht gemacht. Und im Endeffekt sind wir, ich glaube, so 20 Kilometer nördlich gefahren, war schon halb in Nablus, um da auf diese Hauptstraße zu kommen, die runtergeht nach Jerusalem. Und sind da dann nach Jerusalem gefahren. Aus eigentlich einer halben Stunde Fahrt wurden 3 Stunden und 60 Kilometer.
Und das heißt, man muss immer halt mehr Zeit einplanen. Oder
man weiß es halt nicht.
Und halt, oder im schlimmsten Fall halt zurückkehren.
Genau.
Also immer noch einen Alternativplan in der Hinterhand haben und flexibel sein in der Planung, weil Sachen nicht stattfinden können und dann nochmal umgelegt werden müssen und das von allen Seiten.
Genau. Und es passiert natürlich auch relativ häufig bei uns, dass wir dann zum Beispiel, wenn wieder irgendwo mehr los ist, dass wir dann auch von zu Hause arbeiten müssen, weil wir nicht raus dürfen. Das passiert halt auch.
Das wollte ich gerade fragen, weil du eben beschrieben hast, da gab es gewalttätige Auseinandersetzungen an der Straße, wo ihr durch wolltet. Ist es auch persönlich, also gefährlich für eure persönliche Sicherheit manchmal? Nicht nur, dass die Planung ärgerlich und sehr aufwendig ist?
Also wir haben ein super tolles Risk Management Office, die wirklich eine ganz, ganz klasse Arbeit leisten, uns rechtzeitig zu informieren, wenn es irgendwo Zusammenstöße gibt. Aber ich denke mal, es kann jeder von uns sagen, dass wir schon mal irgendwo ins Steinewerfen reingeraten sind oder in Tränengas reingeraten sind. Also das passiert schon mal ab und zu. Ne? Ja. Lässt sich schwer ab mit Tränengas, kann ich nur sagen.
Schmeckt nicht so gut.
Also, irgendwelche praktischen Tipps, um mal gehört, eine Zwiebel beißen oder so.
Immer ein Tuch dabei haben. Okay.
Ein Partytuch.
Genau, PLO-Tuch.
Ach, deswegen.
Nee, Gott. Okay. Das heißt, würdet ihr sagen, ihr lebt da auch in Ramallah im permanenten Ausnahmezustand? Oder gibt es auch so eine private Zone, wo man sagt, nee, da kann man einen relativ friedlichen Alltag auch haben? Wie ist das? Es sind ja viele internationale Organisationen auch in Ramallah ansässig.
Nicht nur viele, sondern sehr viele. Und ja, das stimmt. Also man kann einfach hier normal leben und alles cool und rausgehen und essen und laufen. Und ja, es ist nicht so, wie man sich das vorstellt, wenn man noch nie hier war. Allerdings gibt es immer wieder halt entweder Clashes am Checkpoint oder dass die Soldaten hier reinfahren, um jemanden zu inhaftieren oder so. Und deshalb muss man halt ein bisschen vorsichtig sein. Ne, wie man sich am Checkpoint verhält oder wenn zum Beispiel die Soldaten in der Stadt sind, dass man nicht rausgeht, um Brot zu kaufen oder so, sondern einfach zu Hause bleibt.
Aber gutes Brot gibt's, ja?
Ja, genau, sehr gut.
Und Hummus. hier ist das Leben nett, hier leben viele reiche Menschen auch. Ich glaube, ich habe selten einen Ort gesehen mit so vielen dicken Autos.
Also komm mal nach Guatemala Stadt, da würden wir doch durchaus in den Wettkampf treten wollen.
Okay, also klar mit den Jaguars und Mustangs und so. Ja, aber hier spielt man es halt nicht, weil hier die ganze internationale Szene natürlich ist und die Stadt hat sich auch angepasst. Das heißt, man hat hier Bars, man hat Clubs, es gibt kulturelle Veranstaltungen und das ist natürlich, das macht das Leben hier wirklich sehr nett. Also, dass man wirklich sagen und auch, weil sehr viele von unserem Team, das haben wir heute nochmal besprochen, wir wohnen halt alle wirklich, fast alle in Ramallah oder Jerusalem. Das heißt, wir können uns wirklich super sehen. Also auch privat, man geht abends mal raus, man ist nicht so allein. Also das ist wirklich sehr, sehr positiv zu bewerten hier. Das Problem fängt halt an, wenn man raus will.
Ganz genau.
Ja, klingt sehr nach vielen Widersprüchen, auch im Alltag.
Ja, das stimmt.
Aber das gehört dazu.
Ja, das ist halt eine sehr widersprüchliche Gegend hier.
Ich würde gerne noch mal wissen, Josef, du bist ja dort aufgewachsen, in Palästina, in den palästinensischen Gebieten. Wie ist es für dich, da jetzt in einer ganz anderen Funktion und auch mit einem anderen Pass, mit einem deutschen Pass zurückzukommen?
Okay, also ich bin hier aufgewachsen, wie gesagt, und dann habe ich 10 Jahre oder so in Deutschland gelebt und dann, oder 9 Jahre, sagen wir mal, zurückgekehrt mit einer anderen Rolle. Mit der Rolle bin ich erstmal zufrieden und wie gesagt, das Wichtigste für mich ist noch da, dass halt das, was ich hier mache, für mich Sinn macht. Und die Familie ist ja nicht weit weg, eine halbe Stunde weit weg von hier, die leben in Jericho. Und da gehe ich manchmal am Wochenende, wenn ich Zeit habe. Aber mit dem anderen Pass, das hat leider keine Rolle gespielt, weil also die Israelis erkennen keine ausländische Pässe, wenn man eine palästinensische ID-Nummer hat. Und deshalb kontraktmäßig bin ich ein Ehala, International Ehala sozusagen, aber auf dem Boden. Oder hier, wenn ich mich bewege, dann bin ich ein Palästinenser und ich fahre sogar ein palästinensisches Auto. Und deshalb bin ich am Checkpoint wie jeder andere Palästinenser, nicht wie die Kollegin zum Beispiel Nancy, die mit ihrem Auto nach Jerusalem fahren darf. Aber für mich ist das kein Ding. Ich meine, ich bin damit aufgewachsen und da hat sich nicht viel verändert.
Ja, aber es gibt ja bestimmte Gebiete, wo Palästinenser nicht hin dürfen.
Zum Beispiel Jerusalem.
Jerusalem, Gaza. Ja, und das ist halt schwierig dann auch für die Arbeit, weil man halt ständig eigentlich immer hinterher rennt und Genehmigungen zu bekommen, damit man halt in Gebiete reingehen kann, um dort zu arbeiten.
Eigentlich hast du ja schon so 2 Fragen direkt abgedeckt, die wir am Ende immer stellen. Aber
wir kommen zu unseren 3 Fragen.
Ja, ich würde sagen, wir leiten mal einfach dezent darüber rüber.
Ganz dezent.
Ich meine, wir waren ja gerade bei den Schwierigkeiten so, ne? Und aber fangen wir erstmal mit dem Positiven an. Was gefällt dir in den palästinensischen Autonomiegebieten? Also was magst du und was würdest du hervorheben, Josef?
Naja, was ich mag, ich muss es ja mögen. Ich bin hier aufgewachsen.
Ja, steht jemand hinter dir und zwingt dich, es zu mögen.
Aber wie gesagt, also das ist meine Heimat halt, ne? Und deshalb, ich bin halt einer von denen. Manchmal muss ich halt schauen, wie ich beide Seiten halt vertrete oder zufriedenstelle. So die deutsche und die palästinensische Seite. Aber damit bin ich bis jetzt klargekommen. Es ist manchmal deprimierend, weil die Situation sich halt nicht verändert, sondern mit der Zeit nur verschlimmert. Aber an sich hat das Land schon was. Ich meine, es gibt sehr viele schöne Sachen hier, außer die Checkpoints und die schlechte Cola oder so.
In unserem letzten Podcast klang es immer so, als ob die Leute plötzlich Werbung fürs Tourismusbüro machen oder so.
Das kann man jetzt bei Josef ja nicht
sagen. Nee, genau, aber wenn du jetzt sozusagen in der Rolle wärst, du würdest jetzt im Ausland Palästina bewerben, was würdest du sagen? Hey, warum sollte man da hinkommen?
Okay. Die Situation an sich, es ist schon kompliziert und schwer zu verstehen, aber wenn man hier ist, dann hat das schon was. Und dazu kommt Hummus und Falafel. Und
Falafel, scheiße.
Ach, Falafel ist nicht gut. In Ägypten. Okay. Ja. Genau, und die Gastfreundschaft, die die Leute hier haben. Und ja, genau. Und ich sag's immer wieder, du kannst 13.000 Bücher lesen über die Palästina oder über das Konflikt lesen, aber verstehen wirst du es nie. Außer du kommst mal rüber und informierst dich. Oder siehst das Ganze bei dem. Genau. Also, welcome to Palestine. Ja.
Du hattest jetzt schon mehrere Sachen auch angesprochen, die schwierig sind. Aber wenn du jetzt sagen müsstest, okay, das ist für dich jetzt so das Allerschwierigste im Umgang oder generell für dich, was würdest du da hervorheben?
Generell oder arbeitsmäßig?
Wie du möchtest.
Ja.
Wie ich möchte? Ja, schwierig.
Ja, es war immer schwierig. Ich weiß es nicht, was noch schwieriger ist, was ich jetzt nennen soll.
Also du hattest eine Sache erwähnt, zum Beispiel, dass sich nichts ändert. So, ja, das klang so ein bisschen nach Perspektivlosigkeit.
Also was das angeht, bin ich pessimistisch, ein bisschen. Hm. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt, würde ich mal sagen. Und man tut einfach, was man tun kann, um das zu verbessern. Und wie ihr das mitbekommen habt, wir arbeiten auf einem niedrigen Niveau mit einfachen Menschen, die halt jeden Tag einen Kampf haben, um zu überleben. Und das Wort Resilienzstärkung ist nicht verkehrt.
Und was machst du an deinen Wochenenden?
Wie gesagt, wenn ich Zeit habe, dann fahre ich runter nach Jericho. Dort ist es wärmer. Und nicht im Sommer. Im Winter ist es wärmer und schöner als Ramallah, also wettermäßig jetzt. Und Acker ein bisschen im Feld mit meinem Vater. Der ist Bauer und baut halt Gemüse und Bananen und da arbeite ich halt immer wieder. Oder es geht die Familie besuchen. Also und esse Maglube. Maglube ist mein, das ist mein Lieblingsessen hier.
Wie heißt es?
Maglube, das ist Reisgericht mit Gemüse und Hähnchenfleisch und so. Aber genau, also das ist gut. Man hier in Ramallah wohnt und überall arbeitet, aber dann irgendwann nach Jericho fahren kann und einfach abschaltet und mit der Familie ein bisschen Zeit verbringt.
Super.
Genau, so ist es.
Nancy, stell dir auch die drei Fragen. Mach's aber ein bisschen kürzer als der Sebastian.
Die Labertasche.
Ja, das hast du jetzt gesagt, aber zwischen den Zeilen wollte ich das auch vermitteln. Ja.
Ich ist angekommen, ja.
Also. Was gefällt dir besonders in Palästina?
Ich meine, ich lebe ja schon seit 30 Jahren ungefähr im arabischen Raum und auch wieder Palästina. Ich liebe die Menschen hier, wirklich. Also ich weiß nicht, wie es anders sagen soll. Mir sind selten auf der Welt so tolle Menschen begegnet wie in diesen Landstrichen. Und gerade halt auch in Gebieten wie hier, wo die Menschen wirklich echt, wirklich hart zu kauen haben, dass die trotzdem immer noch diese Gastfreundlichkeit, die Offenheit und auch die Fröhlichkeit bewahren, das finde ich unglaublich. Also und das schätze ich hier wirklich, wirklich sehr, sehr. Und ich liebe Oliven.
Schwarze.
Ich habe auch Olivenbäume in meinem Garten. Es werden jedes Jahr Oliven eingelegt. Das habe ich jetzt gelernt.
Wow, cool.
Okay. Was ist umgekehrt schwierig für dich?
Schwierig für mich ist einfach auch manchmal wirklich das auszuhalten, dass man wirklich sieht, ja, das wirklich, ja, an dem Konflikt ist es wirklich echt schwer, weil einfach viele Dinge, an denen können wir einfach nichts ändern, ja. Das heißt, wie Yusuf schon sagt, ne, es ist halt, man arbeitet, man versucht zu assistieren, Unterstützung zu geben, aber es dreht sich manchmal wirklich im Kreis hier leider.
Mhm. Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Was machst du denn an deinen Wochenenden? Dritte Frage.
Ich habe das Privileg, dass mein Zuhause 460 Kilometer von hier entfernt ist, im Sinai. Ich fahre also mindestens einmal im Monat für ein langes Wochenende nach Hause, nach Dahab, wo ich mein Haus habe am Meer. Das ist natürlich immer eine sehr schöne Abwechslung zu den Bergen. Und sonst ja einfach viel auch mit Freunden. Ich habe eine sehr gute Freundin in Jerusalem. Da fahre ich öfter mal hin am Wochenenden. Aber auch wir so im Team, die Kollegen, wir machen halt auch wirklich viel miteinander. Also, dass man sich abends trifft und zusammen auch ausgeht oder irgendwas macht. Ich plane gerade einen ersten Advent-Karaoke-Abend.
Ach du Schreck. Okay. Und da werden dann Weihnachtslieder geschmettert, oder was?
Genau, ja, das ist der Versuch.
Wollt ihr da schon mal eine kleine Probe machen jetzt hier? Oder?
Ach ja, nee, glaube ich nicht. Da habe ich noch mehr zu trinken.
Und du bist ja auch sicher, danach bleiben das deine Kollegen noch. Ja. Gut.
Okay, sehr schön. Vielen Dank für die ganzen Eindrücke in eure Arbeit und in das Leben in Palästina, den palästinensischen Autonomiegebieten. Gibt es irgendwas, wo ihr sagt, wir haben jetzt über ganz viele Sachen gesprochen, aber gibt es irgendwas, wo ihr sagt, das würden wir gerne noch unterbringen?
Ja, Leute kommen nach Palästina und besucht es. Wirklich, die meisten Leute haben Angst davor, weil sie denken, oh Mann, hier ist, das ist viel zu gefährlich. Nein, das stimmt nicht. Und ich denke mal, Palästina ist wirklich eine Reise wert. Gerade mit den tollen Städten wie Jerusalem, wie Bethlehem, aber auch Ramallah ist eine super Stadt. Kommt Leute, echt, kommt alle vorbei. Die Menschen sind super freundlich und es wird auf alle Fälle ein spannender Urlaub.
Genau, also hier findet man auf diesem kleinen Stück einfach drei Welten. Also da hast du Israel, da hast du Ostjerusalem und da hast du das Westjordanland. Also abwechslungsreich, würde ich mal sagen. Ja. Also ist schon eine Reise wert, wie Nancy sagte. Also da hallo.
Ich würde sagen, wir enden jetzt hier so mit dieser kleinen Werbeanzeige für die Reise nach Palästina.
Reise nach Jerusalem
heißt das ja eigentlich, ne? Da bleibt aber immer nur einer übrig. Ich weiß nicht, ob das jetzt so die Werbung ist.
Genau. Ja. Gut, okay. Aber vielen Dank euch.
Vielen herzlichen Dank.
Ja, gerne.
Sehr gerne.
Und einen schönen Abend noch.
Auch so, schönen Tag euch.
Das war der Podcast Jetzt mal ganz friedlich mit Jule Koch und Sebastian Nieser.
Mehr Informationen, was Frieden kann, findet ihr auf der Website ziviler-friedensdienst.org. ziviler-friedensdienst.org